Herzlich willkommen zur Spätabendveranstaltung heute. Kein Hacker Jeopardy, sondern Go. Also der Inhalt von dem nun folgenden Talk ist eine Einführung in Go. Also es soll einen Überblick über den Sprachinhalt quasi bieten. Und wir fangen genau mit dieser Frage an: Was ist eigentlich Go? Die Folien hierzu, die sind dann auch auf GitHub verfügbar. Da kann man sich dann auch selber dazu klicken. Das interaktiv von der, was da steht, das kommt davon, dass die Codebeispiele in der Präsentation alle anklickbar sind und auch veränderbar sind. Wenn man das dann also selber ausgecheckt hat, dann kann man da auch drin rumfummeln. So, fangen wir mal mit dem ersten an. Was ist eigentlich Go? Go ist eine Programmiersprache, relativ neu. Ende 2009 das erste Mal vorgestellt, März 2012 dann die Version 1.0 und jetzt immer halbjährliche Releases, die Major Releases sind, auch wenn sie nur die meiner Version verändern. Aktuell ist Go 1.12.7, das ist rausgekommen jetzt am 8.7. Die 1.12er Version ist quasi die von diesem Anfang diesen Jahres. Die 1.13 müsste dann eigentlich später diesen Monat rauskommen. So. Grundlegend über Go zu sagen ist eine statische Programmiersprache, also statisch typisiert. Man kann also während der Laufzeit den Typ einer Variable nicht ändern, wie das bei einer dynamischen Sprache geht, wie zum Beispiel bei JavaScript. Allerdings kann der Compiler von Go relativ gut den Typ von Variablen auch selber feststellen. Also man muss jetzt nicht manuell an jede Zahlvariable dran schreiben, dass es eine Zahl ist, sondern wenn man der Variable als erstes eine Zahl zuweist, dann ist es hinterher eine Zahlvariable. Dann ein Hauptfeature von Go oder das, wofür es bekannt ist, sind die sogenannten Go-Routinen. Das ist eine bestimmte Art von Nebenläufigkeit, die ähnlich ist mit dem, was in Erlang zum Beispiel implementiert ist. Und das nennt sich Concurrent Sequential Processes. Also man hat mehrere Teile des Programms, diese einzelnen Teile, die laufen für sich im Prinzip sequenziell ab, aber trotzdem nebeneinander und kommunizieren über Message Passing. Und dass sie sich Nachrichten hin und her schicken, anstatt zum Beispiel globale Variablen sich zu teilen und darüber zu kommunizieren. Und die konkrete Implementierung im Fall von Go sind jetzt Go-Routinen und Channels zur Kommunikation. Dann das Speichermanagement von Go ist ein Garbage Collector. Das heißt, ähnlich wie zum Beispiel in Java muss man sich nicht darum kümmern, ob die Variablen irgendwann aufgeräumt werden. Das macht die Laufzeitumgebung für einen. Was ich jetzt noch als Feature sehe, ist, dass dadurch, dass Go mittlerweile der Compiler davon komplett auch in Go implementiert ist, hat man den Vorteil, dass man die gesamte Toolchain quasi auf seinem Rechner vorhanden hat und dieser auch sagen kann, ich bin jetzt zwar zum Beispiel auf einem Linux-Rechner mit AMD 64-Prozessor, aber ich hätte gerne zum Beispiel ein Binary erzeugt, das unter Windows läuft. Und obwohl ich jetzt selber auf einem Linux-Rechner arbeite, kann dadurch, dass der komplette Compiler vorhanden ist, das einfach anstatt den Maschinencode jetzt für Linux zu erzeugen, kann er den für Windows erzeugen. Fertig. Das gleiche auch mit verschiedensten Architekturen. Also ich kann jetzt ohne groß irgendwie zusätzliche Toolchains zu installieren, kann ich mit dem normalen Go-Compiler auf AMD 64 zum Beispiel ein ARM-Binary erzeugen. Was gerade wenn man so mit Raspberry Pis und sowas arbeitet, schon sehr praktisch ist, weil man dann einfach sagen kann, okay, ich mache die ganze Entwicklung auf meinem Laptop und dann nehme ich die erzeugte, kompilierte Datei und kopiere sie einfach rüber auf den Raspberry Pi und es läuft. Was dann noch dazu kommt, ist, dass der Compile-Prozess an sich sehr schnell ist, insbesondere wenn man sowas wie Scala gewöhnt ist oder so, wo das schon mal auch mehrere Sekunden in Anspruch nehmen kann. Oder auch Minuten. Die Go kompiliert einfach unheimlich schnell. Und was gerade am Anfang sicherlich was ist, was man so aus anderen Programmiersprachen nicht so richtig mehr kennt, ist, dass die Standard-Library, die man so mit der normalen Installation zur Verfügung hat, schon eigentlich fast alles enthält, was man so im täglichen Gebrauch braucht. Also ob man jetzt einen HTTP-Webserver zum Beispiel machen möchte oder ob man irgendwie JSON parsen möchte oder erzeugen möchte. Das ist alles schon vorhanden, man muss es nur noch zusammenbauen, wie man es braucht. Natürlich gibt es Libraries aus dritten Quellen und die können dann auch zusätzliche Funktionen zur Verfügung stellen, aber ich sag mal, für die meisten Zwecke, die man so hat, braucht man eigentlich keine zusätzlichen Libraries mehr. So, wie das bei so einem Programmiersprachenvortrag ist, ist das erste natürlich ein Hello World. Wie sollte es anders sein? Und wie schon erwähnt, das Interessante ist, dass man jetzt hier unten auf Run klicken kann. Und dann fällt mir das Kabel unten runter. Dann funktioniert es nicht, wie man sieht. Ja, das ist schön. So war das nicht geplant. Naja, egal. Ich vermute mal, das hängt irgendwie damit zusammen, dass ich nicht darauf geachtet habe, dass ich auch eine Netzwerkverbindung habe. Schade. Nee, WLAN brauche ich ja eigentlich nicht dafür, weil das läuft ja alles bei mir lokal. Aber wir können ja mal hier reingucken. Naja, ich weiß, was das Problem ist. There is no place like home. Ja, jetzt funktioniert es auch. So, prima. Und wie gesagt, das ist veränderbar. So. Was ist da jetzt passiert? In diesen wunderbaren, ich sag mal, 5 Zeilen Programmcode. Die erste Zeile definiert das Paket, in dem wir uns befinden. Und das Paket, mit dem so eine Programmausführung immer anfängt, ist das Main-Paket. Und in diesem Main-Paket ist dann eine Funktion, die heißt praktischerweise auch Main, hat keine Parameter und keine Rückgabewerte. Ein bisschen anders als zum Beispiel in C, wo man ja den Exit-Code zum Beispiel zurückgibt. Und aus Sicht von so einem, also aus Sicht von einem normalen Go-Entwickler passiert halt in main.main fängt das Programm an zu laufen. Ja, davor passiert natürlich schon ein bisschen was, weil ich hatte es ja mal angesprochen, dass es eine Laufzeit gibt und sowas und die muss ich natürlich, bevor das eigentliche Programm anfängt zu laufen, initialisieren und sowas. Aber das passiert alles schon davor, da muss man sich nicht drum kümmern. In main.main fängt die Ausführung an. So, dann die zweite Zeile ist das Import. Mit Import kann man sich Sachen entweder aus der Standardbibliothek oder von anderen Bibliotheken importieren in den Namespace von seinem Programm. Jetzt in diesem Fall ist es das Paket FMT, was Formatierungsroutinen beinhaltet. Und davon verwenden wir die Printline-Funktion, um halt den üblichen Text auszugeben. So. Soweit, so gut. Genau. So. Fangen wir mal mit dem ersten Konzept an. Go versucht, viel möglichst simpel zu halten. Ja, also der Sprachumfang ist absichtlich ein bisschen geringer. Und das fängt hier schon an. Im Gegensatz zu zum Beispiel Java, was viele, viele verschiedene Arten von Sichtbarkeit von Identifiern kennt, gibt es bei Go exakt 2. Eine Sache kann entweder nur in dem gleichen Paket benutzbar sein, also paketprivat, und aber was Engeres gibt es dann auch wieder nicht. Oder die Alternative ist, jeder kann es sehen und benutzen. Ja, also komplett öffentlich. Und um das zu unterscheiden, gibt es jetzt auch kein Schlüsselwort, sondern das ist bestimmt der erste Buchstabe von dem Identifier. Ja? Also egal, ob ich jetzt eine Variable definiere oder eine Konstante oder eine Funktion oder ein Typ, wenn der erste Buchstabe groß geschrieben ist, dann ist der Typ öffentlich sichtbar, und wenn er klein geschrieben ist, dann kann ich nur innerhalb von dem gleichen Paket benutzen. Okay, dann Variablen, auch ganz einfach. Es gibt ein Schlüsselwort var, das definiert eben eine solche Variable oder mehrere. Außerhalb von Funktionen kann man auch var, Klammer auf, und dann mehrere untereinander definieren. Man kann es entweder machen, indem man den Typ angibt und einen Wert zuweist, oder nur den Typ angibt und keinen Wert zuweist, dann bleibt es der Standardwert von dem Typ, also zum Beispiel der Leerstring oder die Zahl 0, wenn es eine Zahl ist. Oder man kann den Typ auch weglassen, das sieht man da in dem zweiten Abschnitt. Und zusätzlich zu dem var-Schlüsselwort gibt es auch noch eine Kurzform, die dieses Definieren und Zuweisen in einem Schritt macht. Das gibt es nur innerhalb von Funktionen, und das ist der Doppelpunkt ist gleich. Ja, also jetzt hier unten, das a-Doppelpunkt ist gleich 5. Das ist im Prinzip die gleiche Definition wie hier, nur dass halt eine Variable a und nicht eine Variable integer definiert wird. So. Was gibt es noch zu Variablen zu sagen? Es gibt Pointer. Zeiger auf Speicheradressen. Das ist sicherlich aus vielen anderen Programmiersprachen auch bekannt. Go, der Gedanke ist ja, dass man so ein bisschen C versucht zu ersetzen. Deswegen kommt man natürlich in der Systemprogrammierung schon mal gar nicht, auch um Zeiger nicht drumherum. Und deswegen gibt es das natürlich auch in Go. Allerdings, so zumindest im Normalfall, es gibt sicherlich Wege da drumherum, aber im Normalfall kann man keine sogenannte Zeigerarithmetik machen. Also man kann jetzt nicht sagen, ich habe einen Zeiger, der weist auf die Speicheradresse 100 und den zähle ich um 2 hoch. Dann verweist er auf die Speicheradresse 2 weiter. Das geht in Go nicht so einfach, weil man ja dann unter Umständen auch so Sachen wie den Garbage Collector durcheinander bringen könnte. Für Sachen, wo man das braucht, gibt es da Wege dran vorbei. Erfahrungsgemäß ist es aber besser, man verlässt sich auf die gegebene Sachen. So, dann neben den einfachen Variablen-Typen wie int oder float oder string gibt es auch noch sogenannte Strukturen. Das ist ähnlich wie in C zum Beispiel. Man definiert einen Typ, hier in dem Fall Person, der vom Typ struct ist. Und dann kann man darunter die Unterelemente auflisten. Ja, jetzt in dem Fall zum Beispiel Name und Alter. Und dann erhält man halt eine Variable, die beide Werte enthalten kann. Und das lässt sich natürlich beliebig fortsetzen. Ja? Wenn ich jetzt innerhalb von Personen wieder irgendwie Arbeitsplatz hätte und Arbeitsplatz hat auch wieder irgendwelche Strukturelemente, dann ja. Habe ich? Einen echten. Ja. Gut, der wird sicherlich auch noch eine Weile da sein. Machen wir mal weiter. Dann, wenn man Variablen hat, ist das logisch nächste natürlich auch Konstanten. Die gibt es auch. Wie sollte es anders sein? Statt var mit const. Ansonsten ist es relativ gleich. Jetzt wird der Bug abgefilmt. Sehr schön. Allerdings bei Go ist das so, Konstanten sind natürlich typisiert, aber es gibt nur die einfachen Typen. Das heißt, ich kann jetzt keine Konstante von zum Beispiel von dem Personentyp erstellen, den ich eben gerade definiert habe, sondern nur Zahlen, Strings, einfache Typen. Zahlen haben noch eine Besonderheit. Bei Fließkommazahlen ist es so, dass Konstanten erstmal eine, ich sag mal, beliebig hohe Genauigkeit haben. Ja, zum Beispiel jetzt hier diese Pi-Konstante, die ist wesentlich genauer, als sie eigentlich sein könnte, wenn es wirklich nur ein Float 64 zum Beispiel wäre. Und solange wie man mit Konstanten rechnet, wird auch versucht, diese Genauigkeit beizubehalten. Und erst wenn man es das erste Mal einer Variable zuweist, wird es halt auf die Genauigkeit von der Variable runtergebrochen, also auf Flow 32 oder 64. Was es auch noch gibt, ist der Zahlentyp Komplex, der den imaginären Teil abbilden kann. Ja, also neben den normalen Floating Point Zahlen. Genau. Genau, Konstanten. So, jetzt können wir schon mal Werte definieren in unserem Programm, aber im Prinzip können wir noch nichts so genau machen. Deswegen Flusskontrolle, das einfachste ist if, das gibt es natürlich. Hier mit einem ganz einfachen Zahlenvergleich und da sieht man schon, es gibt ein if, das kann auch einen else-Block haben, der ist optional. Klammern soll man keine setzen, es sei denn, man will natürlich Klammern, aber die Standard, also wenn man zum Beispiel wie hier nur eine Bedingung hat, dann ist die Konvention, die Klammer wegzulassen. Ja, ist optional. Und wird von den diversen Formatierungstools auch entfernt. So, genau. Dann. Ah, genau, und genau, Semikolon gibt es auch nicht. Also es gibt eine, aber das habe ich, glaube ich, jetzt aus diesen Folien rausgenommen, eine Verwendung vom Semikolon im if gibt es tatsächlich. Aber das können wir dann später nochmal drüber reden. Genau, dann if ist ja ganz gut, aber was ist, wenn ich viele Vergleiche mache? Klar, Switch. Vom Switch gibt es bei Go ein paar, ich sag mal, besondere Funktionen. Also das ist ja jetzt das normale Switch. Ich habe eine Variable OS und die enthält halt einen String. Und wenn ich jetzt Switch OS mache, dann habe ich verschiedene Case-Blöcke, die eben diese verschiedenen Typen also konkrete Fälle davon ausarbeiten. Und natürlich gibt es auch einen Default-Fall. Ja? Also jetzt in diesem Fall zum Beispiel gibt es Darwin und Linux. Und alles andere wird halt mit dem Default-Fall abgearbeitet. So, eine Sonderform vom Switch ist, man kann es auch ohne Variable schreiben, also einfach nur einen Switch-Block und dann muss in jedem Case-Block ein Boolean-Ausdruck stehen. Ja, also es ist einfach quasi nur eine Verkürzung von if, else, if, else, if, else, bis man dann unten bei dem Default-Block ist quasi der Block, wo keine Bedingung zutritt. Das wird, wie man hier schon sieht, sehr oft zur Fehlerbehandlung verwendet, wenn man verschiedene Fehlertypen unterscheiden möchte. Ja, also jetzt zum Beispiel hier die Open-Funktion, die gibt einem einen Dateihandle und einen Fehler zurück, wenn also eigentlich entweder oder, einen Dateihandle oder einen Fehler. Und was überprüft wird, ist halt zum Beispiel jetzt, ich möchte den Fall, ich habe die Datei nicht gefunden, möchte ich extra behandeln. Deswegen ist das der erste Case-Block und dann erst den, es ist irgendwas passiert, was kein nicht gefunden Fehler ist. Und ansonsten, der Default-Block ist leer jetzt in dem Fall, den könnte man auch komplett leer weglassen. Ist es kein Fehler aufgetreten. So. Dann die dritte Variante, um den Fluss zu kontrollieren, ist Schleifen. Bei Go gibt es exakt eine Variante von Schleifen, nämlich for. Und da will jemand rein. Hallo. Genau, also Sie können jede Art von Schleife haben, wenn Sie for wollen. Ja. Das heißt, dafür gibt es verschiedene Arten von for. Also das ganz klassische mit, ich habe eine Initialisiere von der Variable, dann habe ich eine Bedingung und dann habe ich ein Befehl, der quasi bei jedem Durchlauf ausgeführt wird. Also die klassische Form, die gibt es natürlich auch. Und dann gibt es ein spezielles Schlüsselwort namens Range. Und das kann man mit Arrays, mit Slices und mit Channels benutzen. Ja, einfach indem man schreibt, jetzt wie hier gegeben i,v. Und das ist schon mal eine Sache, die nicht so sofort ersichtlich ist, warum da zwei Variablen zurückkommen. Aber eigentlich ist es ganz praktisch, weil man kriegt für den Durchlauf beides. Man kriegt sowohl den Index von dem Array-Element als auch dessen Wert. Und das ist meistens ganz, also in den meisten oder in vielen Fällen interessiert man sich ja eigentlich nur für den Wert, aber manchmal gibt es eben doch diese Fälle, wo einen zusätzlich noch der Index interessiert. Und dafür ist dieser, diese Form mit i, v. Ja, also man kann natürlich auch aussagekräftigere Variablen nehmen als ich jetzt. Aber genau, wenn mich nur der Wert interessiert, dann kann ich das i auch durch einen, oder den ersten Parameter auch durch einen Unterstrich ersetzen. Das zeigt dann an, dass mich der erste Wert nicht interessiert, sondern dass ich nur den eigentlichen Wert von dem, die eigentlichen Elemente von dem Array haben will. Und wenn mich nur der Index interessiert, dann kann ich auch das machen. Genau. Und die letzte Form ist, wenn ich die Bedingung komplett weglasse vom For, dann entsteht eine Endlosschleife. Aus der kommt man da auch wieder raus mit Break oder man lässt sie endlos laufen. So, jetzt haben wir die Flusskontrolle abgehakt. Ja, es wird ein ziemlicher Ritt. Ja. Aber hinterher ist noch Zeit für Fragen, das versprochen. So, jetzt Funktionen. Das haben wir am Anfang schon mal gesehen bei dem ersten Beispiel mit der Main. Grundsätzlich wird eine Funktionsdefinition durch func eingeleitet und danach folgt der Funktionsname, dann in Klammern die Parameter und danach der Rückgabewert. Also jetzt zum Beispiel hier in dem ersten Beispiel gibt es eine Funktion sayHello, die hat keine Parameter und hat keine Rückgabewerte, sondern sie macht nur irgendetwas. Und genauso wie die Main, quasi nur durch Aufruf. Ja? So, da sieht man auch, wie man Funktionen aufruft, indem man einfach den Namen hinschreibt und die Klammern. Dann wird da ein Funktionsausruf draus. So, wenn ich jetzt einen Parameter hinzufüge, dann kommt der eben zwischen die zwei Klammern. Zuerst der Name, dann der Typ, Komma, Name, Typ und so weiter. Genau, so wie auch hier. Und auch das funktioniert. Tipptopp. Ja, ich weiß, sehr interaktiv. Okay. Weitere, ich sag mal, Besonderheit von Go ist, man kann mehr als einen Rückgabewert haben. Ja, also jetzt sieht man hier, ich gebe zu, die Folie mit einem Rückgabewert fehlt. Ja, das ist jetzt, wir gehen gleich von 0 auf 2. Es gibt jetzt hier eine Funktion, die heißt createHello und die hat einen Parameter und aber zwei Rückgabewerte. Und wenn ich mehr als einen Rückgabewert habe, dann kommt um diese zwei Rückgabewerte nochmal eine Klammer. Ja, also ich habe den Funktionsnamen, dann habe ich einmal in Klammern die Parameter und dann nochmal in Klammern die Rückgabewerte. Und jetzt in dem Fall zum Beispiel habe ich einen ersten Rückgabewert vom Typ String und einen zweiten vom Typ Error. Das ist ein vordefinierter Typ, der halt benutzt wird, um Fehler zu signalisieren. Und in meiner Funktion habe ich jetzt eine Überprüfung, ob der mir übergebene Name leer ist. Und dann, wenn es der Fall ist, gebe ich halt zurück halt kein Hello, sondern nur ein Error, dass ich halt einen Namen brauche. Und ansonsten formatiere ich denn die Hello-Ausgabe so, dass es mir passt und gebe den Gruß zurück und keinen Fehler. Also das Nil hier, das ist die Go-Interpretation von Null. Und signalisiert halt eben den Nullwert von einem Zeiger. Und da Error ein Zeigertyp ist, kann ich hier eben Nil zurückgeben. So. Und jetzt sieht man hier auch so die typische Fehlerbehandlung von Go. Ich habe hier eine Funktion, die halt einen Wert zurückgibt oder einen Fehler. Und danach überprüfe ich, habe ich einen Fehler bekommen? Ja, also wenn R ungleich Nil ist. Und gebe dann eben den Fehler aus. Und ansonsten mache ich hier unten mit dem Programm weiter und gebe meinen Gruß aus. Und wenn ich das jetzt ausführe, dann sieht man, dass es halt einen Namen braucht. Und wenn ich jetzt hier einen Namen eingebe, zum Beispiel Tom, dann kommt der andere Wert raus. Hello Tom. Tipptopp. So. Genau, hier nochmal etwas genauer. Also dieses Pattern von ich habe eine Funktion, die einen Fehler zurückgeben kann, dann ist es üblich, dass ich mehrere Rückgabewerte zurückgebe und der letzte von denen eben diesen Typ Error hat. sowas wie, also das ist die typische Fehlerbehandlung in Go, und sowas wie Exceptions gibt es in Go nicht. Oder? Ja, man kann sich das schon ein bisschen reintricksen, aber es ist eigentlich so gedacht, dass es das nicht gibt. Ja. Es gibt diese wunderbare if r ungleich 0 Variante. So. Jetzt haben wir tatsächlich schon den Punkt erreicht, wo wir durch eigentlich die ganzen Sprachfeatures mit einer kleinen Ausnahme durch sind. Ja, also das, es ist wirklich eine sehr kleine Sache. Jetzt gehen wir noch weiter, wie der Code organisiert ist. Ja? Und wie anfangs schon erwähnt, gibt es sogenannte Pakete. Und der Gedanke ist, dass man halt sein Programm irgendwie in sinnvolle Einheiten aufteilt, und diese Einheiten sind die Pakete. Grundsätzlich ist es so, dass ein Verzeichnis immer ein Paket ergibt. Ja, also ich kann nicht ein Paket auf mehrere Verzeichnisse verteilen, und in einem Verzeichnis können auch nicht mehrere Pakete sein. Aber dafür können in einem Verzeichnis so viele Go-Dateien drin sein, wie man möchte. Ja, also man kann seinen Code schön auf mehrere Dateien verteilen, auch innerhalb eines Pakets. Aber aus Compiler-Sicht ergeben diese ganzen Einzeldateien in einem Verzeichnis ein großes Paket und werden so zusammengeschnitten. Also die Einheit, in der der Code gelinkt wird, ist eben ein Verzeichnis. So, und eine Konvention ist, dass halt der Verzeichnisname auch der Paketname ist. Mit einer Ausnahme, die wir schon gesehen haben, nämlich dem Main, da ist der Verzeichnisname der Name der ausführbaren Datei, die am Ende rauskommen soll, aber der Paketname ist fest auf Main gesetzt. Ja, man signalisiert dem Compiler eben durch diesen Paketname Main, dass man gerne eine ausführbare Datei haben möchte und nicht eine Bibliothek, die man irgendwie reinlinken möchte in was anderes. Und wenn ich jetzt so einen Import ausführe, das haben wir vorhin auch schon gesehen, allerdings nur mit dem FMT, dann ist es so, dass der letzte Teil von dem Importpfad, der wird dann das Zugriffsschlüsselwort, unter dem ich die Sachen, die in dem Paket drin sind, erreichen kann. Also jetzt zum Beispiel in diesem ersten Fall wäre das MUX, und dann gibt es zum Beispiel eine Funktion MUX.newRouter, mit der ich einen neuen HTTP-Router erstellen kann. Und weil das natürlich viele Leute kommen, unabhängig voneinander auf den gleichen Idee der Namensbenennung, deswegen gibt es eine Möglichkeit, dass man das halt aliast, indem man vor den Importpfad noch was davor schreibt. Und dann ist es halt nicht, jetzt zum Beispiel in dem zweiten Beispiel wäre es halt nicht pflag, sondern flag. So. Ja, der Bug ist immer noch. So. Genau, das hatten wir schon. Die Pakete, das FMT, das hatten wir schon mal, das sind Pakete, die in der Standard Library vorhanden sind. Die erkennt man dadurch, dass die relativ kurze Importpfade haben, weil sie halt nirgendwo herkommen müssen, sondern die sind schon, wenn man Go den Compiler installiert hat, installiert man normalerweise auch die Standard Library mit, und da sind die anderen. Alle anderen Pakete, die von irgendwelchen anderen Entwicklern oder von einem selber kommen, die haben typischerweise so eine URL-artige Form. Das hat auch historische Gründe, aber es ist eigentlich auch ganz praktisch, weil so erkennt man dann auch gleich, wo man nach dem Code suchen muss. Ja, also es wird der komplette Repository-Pfad sozusagen abgebildet. Und um jetzt, wenn man sich so ein Programm anfängt zu schreiben und jetzt stellt man fest, ich möchte eine neue externe Library verwenden, dazu gibt es eben dieses Get-Kommando, was einem das Paket eben aus dem Netz lädt. So, und jetzt kommen wir auch schon zu dem Teil, den ich erneuern musste für diese Ausgabe des Vortrags. Mittlerweile, also es hatte ein Problem mit Abhängigkeitsmanagement. Und zwar, und das war auch immer so eine sehr starke Einstiegshürde, um Go jetzt zum Laufen zu kriegen, musste man also seinen gesamten Code quasi in ein Verzeichnis tun. Alles war, alle seine Projekte und sowas, die waren alle in dem gleichen Verzeichnis und auch zusammen mit den ganzen Libraries und sowas. Und es wurde einfach immer die neueste Version von allem benutzt, ohne jetzt groß da auf Versionen und sowas zu achten. Und das war zum einen ein bisschen ungewohnter Einstieg, weil von den meisten Programmiersprachen ist man irgendwie gewohnt, dass man halt ein Verzeichnis erstellt und dann fängt man da drin an zu programmieren und das funktioniert. Aber das ging bei Go eben nicht, sondern man musste sich eine festgelegte Verzeichnisstruktur halten und da sein Projekt irgendwie reintun und das hat immer nicht so richtig gut funktioniert. Und halt, man konnte keine vernünftigen Abhängigkeiten auch anzeigen und vor allen Dingen nicht bestimmte Versionen davon. Und dann gab es dafür ein paar Lösungen und Leute haben Tools geschrieben, die diese Abhängigkeiten auflösen können und sowas. Und irgendwann hat man aber festgestellt, wir brauchen eine standardisierte Lösung und das ist jetzt endlich auch soweit, dass man es verwenden kann. Denn mit Go 1.11 wurde das Konzept der sogenannten Go-Modules eingeführt. Und das räumt jetzt auch mit vielen von diesen Sachen aus der Vergangenheit auf, indem es zum Beispiel keinen Go-Path mehr gibt. Ja, also man kann jetzt, so wie in allen anderen, in allen anderen Programmiersprachen auch, kann man sich einfach irgendein Verzeichnis erstellen und da drin losprogrammieren sozusagen. Und natürlich gibt es den Go-Path immer noch aus Rückwärtskompatibilität zu vorigen Projekten. Weil wir sind ja immer noch bei 1.0. So. Und diese Modules, die erkennt man im Wesentlichen dadurch, dass es jetzt zwei neue Dateien gibt in seinem Projektverzeichnis, nämlich einmal die go.mod, die das eigene Modul definiert und auch Abhängigkeiten aufzeigt und zum Beispiel sowas wie die minimale Go-Version definiert. Hier sieht man die Module-Datei von dem Vortrag. Sehr unspannend, weil keine Abhängigkeiten drinstehen. Und dann gibt es noch eine zweite Datei, die, wenn man Abhängigkeiten hat, kryptografische Hashes von diesen Abhängigkeiten beinhaltet. Was einem ermöglicht, dass man validieren kann, ich habe vorher mal die Version 1.2 von einer Abhängigkeit runtergeladen und wenn ich das jetzt wieder tue, kommt da das gleiche bei raus. Ja. Genau. So. Jetzt, wie fange ich mit Go an? Ja, wir hatten gesagt, seit 1.11 gibt es Modules, das heißt, die Sache mit dem Go-Path brauche ich nicht mehr, sondern ich lade mir installiere mir auf meinem System in irgendeiner Weise Go. Ja, bei einigen geht das über den Paketmanager. Die Ubuntus dieser Welt haben zu altes Go. Die Debians, glaube ich, auch. Tut euch einen Gefallen und ladet einfach das Archiv von der Webseite runter und entpackt es. Und dann symbolische Links für die ausführbaren Dateien. Und wenn ich jetzt meinen Go-Compiler installiert habe, dann erstelle ich ein neues Projekt, in dem ich ein Verzeichnis erstelle und da drinnen das Go-Mod init aufrufe. Ja, und dann gebe ich dem Modul halt einen Namen. Ja, idealerweise weiß ich schon irgendwie die Git-Repository, wo ich es hinpacken muss, dann ist der Name schon fest. Aber es funktioniert auch erst, also solange wie ich keine externen Abhängigkeiten brauche, ist der Modulname auch ziemlich egal, im Moment auch danach. Solange ich meins nicht als externe Abhängigkeit für andere zur Verfügung stellen will, ist der eigene Modulname eigentlich relativ egal. Also man kann zum Beispiel anfangen mit GoMod Init Testprojekt. Ja, so. Und dann stellt man halt eine main.go-Datei und fängt an, da drin rum zu programmieren. So. Jetzt zum Ende hin nochmal die etwas spannenderen Themen von Go. Und zwar eben dieses, hatte ich schon mal anfangs erwähnt, diese Concurrency-Primitive. Das sind die sogenannten Go-Routines. Und Go ermöglicht, die Laufzeit von Go ermöglicht einem quasi eine beliebige Funktionen asynchron aufzurufen. Dazu gibt es ein Schlüsselwort, das heißt passenderweise Go. Und wenn man das vor einem Funktionsaufruf tut, dann wird dieser Funktionsaufruf nicht synchron, also in den normalen Programmablauf ausgeführt, sondern der Laufzeitumgebung wird gesagt, startet das mal separat. In den meisten Fällen passiert das auch nicht sofort, sondern erst, wenn das nächste Mal festgestellt wird, ich brauche alle meine Prozesse sind mit irgendwas beschäftigt, ich brauche wieder Arbeit, um irgendwas Neues zu starten, und dann wird halt die nächste wartende Go-Routine aktiviert und fängt an weiterzuarbeiten. So, das heißt jetzt hier in diesem Fall zum Beispiel habe ich eine Funktion, die tut irgendetwas, was sehr lange dauert, und dann gibt sie aus ihren Namen, nämlich Worker, und eine Zahl. Und wenn ich das jetzt laufen lasse, dann zählt es hoch. Das habe ich sehr gut gemacht. Ich sehe schon. Ah ja, so, das war der typische, es passiert einmal. Oder war da schon eine Unregelmäßigkeit? Ja. Okay, gut. Aber wie man hier sieht, ja, ich starte irgendwie 10 Dinge und die Ausführung ist im Wesentlichen zufällig. Sehr spannend, ich weiß. Aber so funktioniert Nebenläufigkeit. Erstmal ziemlich unspannend. Genau. Die Besonderheit daran ist jetzt, es ist kein so manuelles Thread-Management, wie man das aus anderen Programmiersprachen kennt, sondern ich kümmere mich gar nicht darum, auf wie vielen echten Threads das jetzt läuft. Man kann das natürlich limitieren, dass man sagt, okay, maximal eine Go-Routine darf gleichzeitig laufen oder zwei dürfen maximal gleichzeitig laufen. Aber es wird dann trotzdem darauf geachtet, dass die Ausführung ab und zu mal wechselt. Ja. Das heißt, die Runtime erstellt ein paar Worker-Threads, und auf diese wenigen Worker-Threads werden die Go-Routinen multiplexed. Also ich kann durchaus mehrere 10.000 Go-Routines haben und das System fängt trotzdem nicht an zu spinnen. Wie man das von, wenn man jetzt die gleiche Anzahl richtige Threads hätte, würde nicht funktionieren. Weiß nicht, wer es schon mal ausprobiert hat. Spannend zu testen, wann das System nachgibt. Ja, genau, das ist der eine Teil von den Nebenläufigkeiten. Jetzt habe ich natürlich so mehrere Sachen, die irgendwie gleichzeitig laufen, mehr oder weniger gleichzeitig. Und jetzt brauche ich was, damit die Sachen miteinander kommunizieren können. Und dafür sind die Channels da. Und die implementieren das Konzept von Messaging. Ja, also ich habe quasi eine Art Pipe. Ja, und da kann auf der einen Seite jemand was reintun von einem bestimmten Typ und auf der anderen Seite kann es jemand rausholen. Und standardmäßig ist es so, also erstmal sind sie typisiert, ja, wie alles in Go. Das heißt, ich kann jetzt sagen, okay, durch diesen Kommunikationskanal fließen Strings oder durch diesen fließen Zahlen oder halt auch ein Struct, den ich mir selber definiert habe, wenn es irgendwas Komplizierteres ist. Aber es ist nicht beliebig, ich kann nicht einmal ein String und einmal ein Int schicken. Und standardmäßig ist es auch so, dass das ein blockierender Übergabepunkt ist sozusagen. Ja? Also wenn auf der einen Seite jemand was reintun will in den Channel, muss gleichzeitig jemand auf der anderen Seite auch was rausnehmen. Ja? Und das bedeutet, wenn ich jetzt etwas reintue, dann blockiert das so lange, bis es versucht, jemand rauszuholen. Oder wenn ich versuche, etwas rauszuholen, aber es ist noch nichts drin, dann blockiert auch mein Rausholen-Aufruf so lange, bis dann jemand was reintut. Jetzt bin ich gespannt. Hier, das sollte einem das eigentlich kurz zeigen. Also hier haben wir jetzt wir erstellen einen Channel für Ints. Dann rufen wir parallel eine Funktion auf, die erstmal eine Sekunde wartet und dann eine sehr komplizierte Berechnung durchführt. Und das Ergebnis dieser Berechnung, das bekommen wir dann über unseren Channel. Und hier wieder zurück in dem Hauptteil des Programms kommt die Ausgabe, naja, dass wir warten, und hier versuche ich es wieder rauszuziehen. Also man sieht, die Syntax für ich möchte etwas in den Channel reintun oder ich möchte etwas aus dem Channel raustun, ist so ein Pfeil. Ja, da in die Richtung, wo der Pfeil zeigt, fließen die Daten. Also wenn der Pfeil auf den Channel drauf zeigt, ist es eine Sendeoperation, und wenn der Pfeil aus dem Channel rauskommt, ist es eine Empfangsoperation. Wenn ich das jetzt hier ausführe, dann dauert es eine Sekunde, bis das Ergebnis kommt, und dann sehe ich es auch. So, Jetzt hatte ich gesagt, dieses Blockieren ist standardmäßig so. Das bedeutet natürlich, es gibt eine Möglichkeit, diesen Standard zu ändern. Und das heißt, ich kann bei Channels auch einen Puffer definieren. Ich kann sagen, okay, Programmteile können Sachen in den Channel reintun, ohne dass jemand anderes das in genau diesem Moment wieder rausnehmen muss. Löst natürlich nur das Problem auf der Sendeseite, auf der Empfangsseite. Ich kann halt nichts rausnehmen, wenn nichts drin ist. Und jetzt ist das so, hier, das ist jetzt eben ohne Nebenläufigkeit, um das zu zeigen, ich definiere einen Channel vom Typ String und starte den mit einem Puffer von der Länge 2 aus. Und das bedeutet, ich kann zwei Dinge reintun, ohne dass es blockiert, und kann sie dann auch in der gleichen Reihenfolge wieder rausholen. Und das passiert hier auch. Und wenn ich eben sage, okay, ich mache das standardmäßig, dann blockiert das Programm. Und es ist auch so, wenn die Laufzeitumgebung erkennt, alle Go-Routinen warten im Moment gerade darauf, dass entweder etwas in einen Channel reingeschrieben wird oder etwas raus. Also alle sind in so einem blockierten Zustand. Aber der Zustand lässt sich nicht auflösen. Dann terminiert das Programm. Ja, also es gibt automatisch so eine Erkennung von Deadlock-Situationen. So. Und dann hatte ich es eben noch vorhin schon mal erwähnt, dieses Range-Schlüsselwort, das kann ich auch verwenden, um lesend über einen Channel zu iterieren. So, also das heißt, jetzt hier diese Vorschleife, die macht im Prinzip das gleiche wie die zwei Operationen hier oben. Ja, ich schicke Hello und World rein und dann, genau. Und hier ist tatsächlich nur ein kleiner Bug drin, das sollte keinen Fehler schmeißen. So, wunderbar. Das war der kurze Ritt durch die doch wahnsinnige Welt von Go. Es gibt natürlich jetzt, es ist wahnsinnig zusammengekürzt und ich habe auch gemerkt, dass ich ganz schön schnell reden muss trotzdem. Es gibt noch ein paar Sachen, die ich nicht erwähnt habe. Zum Beispiel, und das ist eine Sache, die wahrscheinlich noch hätte kommen sollen, weil man das häufiger braucht. Und das sind Arrays, Slices und Maps, also die Variablentypen, die ich noch nicht erwähnt habe. Arrays sind wahrscheinlich jedem schon ein Begriff, aber das, was man in anderen Programmiersprachen normalerweise als Array versteht, ist in Go eher ein Slice. Und Interfaces habe ich auch nicht erwähnt, Cross-Compilation habe ich schon mal erwähnt, die verschiedenen anderen Sachen, ja. Wenn ihr die Repository auscheckt, dann sind die ganzen Folien, die jetzt diese Sachen behandeln, auch noch drin. Genau. So, und jetzt kommen wir zu dem schon angekündigten Fragenteil. Ich weiß nicht. So. Ich bin gespannt. Ist noch jemand wach?
Den UTF-8-Teil hast du jetzt komplett weggelassen?
Den UTF-8-Teil?
Ja, der große Trick an Go war doch auch, dass UTF-8-Support relativ gut ist, wenn ich mich nicht irre.
Ja, also alles ist UTF-8. By default. Also man kann das natürlich, also alle Strings, die man definiert, sind Unicode. UTF-8 ist ja nur quasi eine Konkretisierung diesen. Wo ist er? Naja, flieg. Genau.
Bei der Vorschleife, da gab es ja zwei Variablen, nämlich die Integer und praktisch schon der Zugriff auf dieses String-Array oder wie auch immer man es nennen will.
Was? Da.
Genau. Und das heißt, er iteriert aber nur dreimal drüber und spuckt dann halt tatsächlich im Originalbeispiel also mit I und V oder was es war, genau.
Genau, also wenn ich das so ausführe, dann kriege ich halt drei Iterationen und in jeder Iteration ist I das der Index und V der Wert, der zu diesem Index gehört.
Was natürlich ganz praktisch ist, weil dann muss ich es nicht extra definieren.
Genau, man muss nicht selber mitzählen, genau.
Ich habe gehört, dass bei Go alles in ein Binary kompiliert wird, wie wenn man sonst also statisch linken würde. Ist das korrekt?
Das, also die Standardeinstellung ist so, dass nicht, also es kommt, also standardmäßig kommt kein komplett statisch gelinktes Binary aus. Sondern wenn man jetzt zum Beispiel unter Linux das laufen lässt, dann ist es immer noch gegen die, wie heißt die, glibc, genau, gelinkt. Aber das kann man relativ einfach unterbinden und dann kommt tatsächlich ein vollständig statisch gelinktes Binary raus. Und im Prinzip, wenn man, also die glibc wird hauptsächlich deswegen dazu gelinkt, weil es auch ein Interop zwischen C und Go gibt, also dass man C-Libraries von Go aus ansprechen kann. Und wenn man diese sogenannte C-Go-Unterstützung abschaltet, dann kommt quasi immer ein statisch gelinktes Binary raus.
Aber das führt ja dann auch zu Problemen mit der GPL. Das heißt, die GPL ist dann schwieriger zu verwenden.
Also, ich bin mir gerade unsicher. Ich meine, der Go-Code selber ist unter Apache 2 lizenziert. Ich bin mir aber gerade nicht sicher. Das heißt, wo kommt da die GPL ins Spiel?
GPL, ich meine, die Idee davon ist, wenn du es verwenden, oder LGPL ist es, glaube ich, wenn du es verwenden willst, willst du es dynamisch linken und nicht statisch.
Aber das setzt ja voraus, dass irgendwo GPL oder LGPL lizenzierter Code drin ist.
Ja.
Genau. Also wenn du jetzt, wenn du selber deinen Go-Code unter GPL lizenzierst, dann müssen an die Leute, die deine Library linken, natürlich weiterhin den Quellcode ausliefern. Das hat mit statischem oder dynamischem Linken eigentlich viel zu tun. Ne?
Ja, da gab es irgendwie nochmal was mit der LGPL. Ich habe es auch nicht mehr genau im Kopf. Entschuldigung.
Ja. Also und die... Ich weiß jetzt nicht so, ich bin mir unsicher, auf was die Frage. Ja, aber wie gesagt, wenn ich nicht eine Library verwende, die das eben tut, dann habe ich, also von Go selber entsteht ja da kein Problem erstmal. Du musst schon irgendeine externe Library halt anziehen, die das tut. Und dann würde ich, glaube ich, sie nicht benutzen. Das ist dann die einfachste Lösung.
Statische Linken führt halt dazu, du kannst es einfach auf irgendeinen Computer schubsen und es funktioniert, ohne dass du Libraries installieren musst, was einerseits sehr cool ist. Auf der anderen Seite, irgendwie Updates an den Mann zu kriegen, ist dann echt schwierig und man muss jedes Mal komplett alles neu durchkompilieren.
Ja, aber da kommen wir wieder zu dem Punkt von Anfang, kompilieren ist echt schnell bei Go. Ja. Und ich sage einfach mal, das passiert eh nicht. Ja, ich weiß, dass das bei vielen von den existierenden Lib irgendwas Sachen funktioniert, existierendes Konzept, aber ich habe das bei allem, was ich bisher in Go gesehen habe, noch nicht. Also ich glaube nicht, dass man da um ein Neukompilieren drumherum kommt. Und der Teil, der in Go ist, der ist auf jeden Fall statisch in dem Binary. Ja, also selbst wenn du dynamisch gelinktes hast, dann ist es nur die C-Libraries oder sowas, die du referenzierst. Die sind dynamisch gelinkt. Der Go-Code, der bleibt in dem Binary. Okay. Noch irgendwelche Fragen, Anregungen, Ideen? Okay. Genau, also diese Folien, die findet ihr unter dieser Adresse, also der erste Link. Der Masterbranch ist allerdings noch das von letztem Mal. Der Technik-Camp-Branch ist der Stand, den ihr da heute gesehen habt. Das wird aber noch zusammengeführt.
Gut, dann sei ganz herzlich bedankt.
Ja, gern geschehen.